Der Zweilog ist wieder fertig gedreht und es ist höchste Zeit zum Reinschauen. Also heute mit folgenden Themen.
Zwei News. Die umsatzstärksten Online-Shops der Schweiz 2025 von Carpathia. Welche KI ist am leichtgläubigsten? Und als Hauptthema Content-Vererbung und Multidomain-Websites mit Hypo3.
Und wie immer haben wir noch eine Überraschung. Aber
one more thing. Ein Tool.
Dranbleiben. Herzlich willkommen zu der Folge 6 von unserem Videoformat 2Block. Und heute möchte ich euch ganz kurze Geschichte erzählen am Anfang. Und zwar haben wir wieder Folge 4 über unser Eigentlich geredet. Und wir haben unglaublich viel Eigentlich gesagt in der Folge 4. Und haben ja dann nachher, hast du ja dann die Spende gemacht von 150 Franken. Ich habe dann gemerkt, dass ich auch noch ganz viel nicht eigentlich gesagt habe. Und ich habe genau den gleichen Betrag auch noch mal überwiesen. Und sogar ein Zuschauer hat mich kontaktiert und hat gesagt, hey, ich finde das ist so eine coole Idee. Wie viel hat der Erich überwiesen? Er hat es mitgezählt. Und dann habe ich gesagt, der Erich hat pauschal 150 Franken überwiesen. Und der Reto hat also dann gerade in der gleichen Nacht noch 150 Franken zusätzlich überwiesen. Danke vielmals an dieser Stelle. Cool. Und die anderen dürfen das natürlich auch alle machen, wenn sie Lust haben. Kein Problem. Aber kommen wir jetzt zu der Folge 6 von heute. Was haben wir heute für Themen?
Als erstes Schweizer Zahlen von Carpathia, die umsatzstärksten Online-Shops 2024, sind Zahlen 2025. Noch hat der WLIK ist am leichtgläubigsten und dann als Hauptthema Multidomain, Multilanguage-Websites mit Typo 3 und der One More Thing.
Verraten wir noch nicht.
Unser Tool.
Dranbleiben. Aber wir steigen gerade ein und bevor wir das machen, wollen wir natürlich euch sagen, liket uns, kommentiert und es vor allem weiterverzählen. Schaut auch schauen, wir haben auf unserer Seite auch noch das Kundenmagazin von uns am Start, das ihr könnt abonnieren könnt oder den Newsletter. Also seid dabei, macht mit und seid aktiv mit uns im Austausch. Und würde ich sagen, gehen wir gerade zu der ersten News von heute. Die neuesten Zahlen von der Schweizer E-Commerce-Szene sind rausgekommen. Was gibt es da dazu zu berichten?
Ja, Carpathia hat, wie schon viele Jahre, die Umsatzzahlen von den Online-Shops geschätzt und hat ein Ranking gemacht für B2B und B2C-Shops. Den Link tun wir auch wieder in die Shownotes rein. Carpathia macht auch immer ein Poster, das sehr beliebt ist, wo man auf ihrer Webseite drauf bestellen kann. Und ja, was soll ich sagen, es gibt auch ein paar überraschende Entwicklungen in dieser ganzen Sache, wenn man die Umsatzzahlen anschaut.
Genau, und wenn man das so genau anschaut, dann liegt mit 1,7 Milliarden Franken Umsatz immer noch Zalando vorne, aber sie wachsen kaum mehr. Also vielleicht haben auch alle jetzt ihre Schuhe und ihre Kleider mittlerweile aufgestockt. Und die Prognose könnte sein, dass sogar Digitec Galaxus Zalando überholt. Stimmt das?
Ja, wenn man die Zahlen anschaut, also Digitec Galaxus zusammen als Cluster genommen, ist noch ein bisschen hinter Zalando. Also das heisst, Gewinner ist definitiv Digitec Galaxus. Und Temu und Shein, AliExpress, wo der Malte in einem separaten Beitrag als Cluster zusammengefasst hat, die haben auch ziemlich zugelegt. Temu, geht man davon aus, dass die den Umsatz vom letzten Jahr verdoppelt haben auf rund 700 Millionen. Was ich aber Anfang Jahr gehört habe an einem Event, ist, dass der Umsatz stagniert hat jetzt im 2025. Also ich bin dann gespannt, was in den Zahlen im 2025 da dabei rauskommt.
Preisfokussierte Anbieter performen stark. Geiz ist geil, sagt er nur. Neben Temu also auch Shein, wo da und Best Secret, Netto Shop, Apfelkiste und Ottos, wo da stark im Fokus sind.
Mhm. Ja, und in der Schweiz, was man auch noch gesehen hat, Interdiscount hat zugelegt. Rund etwa 125 Millionen. Dort vermutet man aber, das hat auch damit zu tun, weil ja Microspot aufgelöst worden ist und der Traffic jetzt zugunsten von Interdiscount wird gehen.
Und wie es der Erich schon gesagt hat, der Malte Polzin konsolidiert die Zahlen in ein Cluster. Das heisst, um hier auch ein bisschen ein realistisches Bild zu schaffen von den Marktverhältnissen. Und die fünf grössten Cluster machen zwischen 60% vom gesamten E-Commerce-Umsatz aus. Das sind also 7,8 Milliarden von diesen 13,1 Milliarden Franken, die hier zusammengeclustert worden sind.
Ja, und was man auch sieht, ist, die Cluster, das sind alles Plattformmodelle. Das heisst, Marktplätze, die der Malte dort auch hatte, die in diesem Top-Ranking drin sind. Und wenn man dann anschaut, dass rund 40% der Händler, das sind auch Zahlen, die man weiss, auf Digitec Galaxus verkaufen, dann ist das eine rechte Menge, die das Anfang beinhaltet dort.
Und währenddem als führende Shops weiter zulegen, verlieren kleinere Händler deutlich an Boden. Besonders im Fashion-Segment, vielleicht eben, weil alle Kleiderkästen voll sind, haben wir extreme Verlierer. Bonprix, La Redoute und auch die Manor tun sich auch schwer und haben ja auch Shop-Plattformen.
Ja, und der Malte sagt dort, wenn er die ganzen Zahlen von den chinesischen Anbietern nach China poliert, das heisst mit einem Faktor 2,5 versät, weil ein Artikel, ein T-Shirt für 10 Franken bei uns wahrscheinlich für 25 Franken verkauft wird, dann hat, ist der reale Verlust von dem Ganzen wahrscheinlich noch viel grösser für den Schweizer Markt, also wo die dort dann eigentlich abgraben.
Puh. Also auch im B2B-Bereich im 2024 ist es auch nicht ein leichtes Jahr gewesen, wenn man das so zurückblickend anschaut. 8 von 25 gelisteten B2B-Shops haben stagniert oder haben Rückgänge verzeichnet. Was heisst das denn? Oder?
Ja, dass auch dort der Markt schwieriger wird im B2B-Segment drin. Auch das wird spannend sein, wie das sich in Zukunft entwickelt. Aber die ganzen Details hier dazu findet ihr auf insights.kpatia.ch und wir verlinken da in den Shownotes drin, wie auch der Beitrag auf LinkedIn, den Malte geschrieben hat mit dieser Cluster-Analyse. Das ist sicher definitiv interessant, das mal anzuschauen und zu sehen dort.
Also, es bleibt spannend, wie sich der Markt entwickelt. Es bleibt spannend, welche Händler hier werden, weiter die Nase vorne haben oder sogar in Front kommen. Und damit haben wir, glaube ich, die erste News ausführlich diskutiert. Gehen wir mal zu der zweiten News. Vorhin im Teaser sehr spannend gesehen, wo du gesagt hast, welche KI ist die leichtgläubigste? Also, das Thema ist sicher sehr, sehr spannend und es gibt hier auch ein tolles Experiment von der Lily Ray. Sie hat nämlich getestet, welche KI-Modelle wie leichtgläubig sind und am ehesten falsche Informationen und Fakten präsentieren. Wir tun den Link in die Shownote, aber erzähl mal zu dem Beispiel etwas.
Die Lily Ray ist eigentlich gegangen und hat in einem Artikel drinnen auf ihrer Webseite einen Blogpost geschrieben oder eine Seite angelegt und dort drinnen verschiedene Fragen gestellt oder platziert, welcher SEO würde am längsten in einem Bällebad überleben oder welcher SEO-Spezialist kann am besten Spaghetti essen. Und hat das so auf der Webseite drauf eigentlich platziert und dann geschaut, wie lange es gegangen ist, bis KI noch hat das indexiert hat und angezeigt hat.
Und das Ergebnis von dem Test ist erstaunlich. Bereits innerhalb 24 Stunden nach der Veröffentlichung von diesen Blogposts, die sie gemacht hat mit diesen falschen oder gefütterten Informationen, hat man schon einige KI-Modelle gesehen, mit diesen Fakten eigentlich Antworten zu generieren. Und welche sind denn da jetzt da wie gut dabei gewesen oder wie ist das gelaufen?
Also die Google-Produkte und ChatGPT, die haben relativ zügig die Informationen verarbeitet und auch ausgegeben. Google hat bei den Antworten darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich humorvolle Antworten sind oder spielerische Antworten, ChatGPT nicht. ChatGPT hat das so ausgegeben, als man es hätte können als bare Münze annehmen und hat dort kein Input dazu gegeben. Aber das klingt so, wie dass man da gewisse Sicherheitsmechanismen brauchen in dem ganzen Thema drin.
Ja, Perplexity und Claude waren sehr vorsichtig mit diesen Informationen in diesem Test. Die haben entweder abgelehnt oder gar nichts geantwortet oder deutlich gemacht, dass es keine klaren Hinweise gibt. Und wir sind ja alle ein bisschen unterwegs in diesen KI-Modellen. Und man sieht ja auch heute, wenn ich eine Frage stelle, sehe ich auch immer solche Quellen auf der rechten Seite. Ja. Und das heisst also, Perplexity und Claude hat dementsprechend dort eben nicht ausgeben, weil für sie alle zu wenig verschiedene relevant, Quellen relevant gesagt haben, dass das rum ist.
Also das kann man auch sagen, je spezifischer oder ungewöhnlicher eine Anfrage an KI ist, desto mehr muss man davon ausgehen, dass der Content, den die KI verwendet, nicht verifiziert ist oder die KI nur ganz wenige Quellen verwendet, um solche Anfragen zu beantworten. Und was für mich schon interessant war, ist, als ich das gesehen habe, dass ChatGPT eigentlich die gewesen sind, wenn ich das so daraus lese, die am schlechtesten abgeschnitten haben, weil die eigentlich die Antworten nicht verifiziert haben und die anderen Modelle eher vorsichtig waren. Also Google hat geantwortet, hat aber einen Hinweis gegeben, Claude hat dort gar keine Antworten geliefert und Perplexity auch nicht.
Also wahnsinnig wichtig, dass man das im Auge behalten, aber das haben wir auch vor 25 Jahren eigentlich schon gehabt, das Thema, was Google einem erzählt, wie korrekt ist das jetzt. Das ist vor 25 Jahren schon ein riesen Thema gewesen über die...
Keywords sind ja dort der Klassiker Meta-Keywords, wo jeder angefangen hat, die meistgesuchten Begriffe in den Keywords reinzuschreiben und die gar nicht einen Kontext hatten zu meiner Webseite, sondern einfach wollten, dass sie oben erscheinen. Und Google hat ja dann irgendwann das Meta-Keywords-Element gekillt diesbezüglich.
Also es wird da noch ganze Haufen auf uns zukommen. Auf jeden Fall, jetzt wissen wir auch anhand von dem Test, es gibt nicht nur Halluzinationen von der KI, sondern es gibt auch einfach schlichtweg falsche Antworten. Aber das finde ich auch immer interessant,
falsch gefütterte
Antworten. Also eigentlich das alte Prinzip Shit in, Shit out.
Genau.
Eben, das ist genau das. Genau. Also passet auf, wenn ihr Fragen stellt und tünt immer den gesunden Menschenverstand einsetzen. Das ist immer noch das Beste, was wir empfehlen können. So, News.
Hauptthema. Wir haben schon wieder viel zu viel geredet. Viel mehr, wie wir uns vorgenommen haben. Hauptthema. Content-Vererbung und Multidomain-Webseiten mit Hyper-Day. Und da haben wir ja Projekte umgesetzt. Ich habe zwei Beispiele, die ich hier nennen möchte, von vielen, die wir umgesetzt haben. Das eine ist sicher die Universität St. Gallen und das andere wäre der Autogewerbeverband von der Schweiz, den wir gemacht haben. Von der Uni St. Gallen haben wir eine Referenz, die verlinken wir auch verlinken in den Shownotes drin. Wie gut eignet sich Hyper-Day für so Multidomain- und mehrsprachige Webseiten in mehreren Ländern oder über mehrere Domains?
Typo 3 eignet sich da eigentlich hervorragend für das. Und ja, wir haben keine Aktien bei Typo 3. Wir nehmen einfach das CMS sehr gern, weil es uns die Möglichkeit gibt, wirklich internationale Seiten aufzustellen oder eben auch Multidomain-Installationen wie die Uni St. Gallen, wo es eben jetzt nicht um Länder geht, sondern mehr um die Institutionen. Also da haben wir eigentlich ein perfektes CMS, das die zwei Anforderungen perfekt abdecken kann.
Also ich kann vielleicht auch von meiner Erfahrung, wo da tonnenweise noch andere CMS gesehen hat. Was die Hyper-Day hier bietet, ist schon für mich ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal auf diesem Gebiet. Also andere Systeme haben dort schon massive Probleme oder dann halt die Anbieter, die das Ganze implementieren. Aber gehen wir mal in Detail rein. Was genau kann denn die Hyper-Day Multidomain-Webseiten gemeinsam genutzt werden oder getrennt genutzt werden?
Ich glaube, wichtig an dieser Stelle ist zu sagen, dass wir auf der einen Seite haben wir, klar, wir können mehrere Domains in einer Installation verbauen. Wir können die Navigationsebene pro Domain aufbauen. Wir können so viele Seiten anlegen, wie wir wollen, pro Domain und können nachher auch dementsprechend 1 bis x Content-Element, Text mit Bild, Video, News etc. als Plugins, Events, so kann man eigentlich die CMS-Seiten zusammenbauen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist der sogenannte Global Storage. Global Storage sagt es ja schon, es ist ein globaler Speicherort, wo ich über alle Domains, die ich oben dran habe, Daten speichern. Seien das jetzt News, seien das jetzt Events, seien das Mitarbeiter, die nachher wieder auf den einzelnen Seiten eingesetzt werden können. Und finally, ist auch wichtig zu sagen, dass wir natürlich ein DAM haben, ein digitales Asset Management im Typo 3, wo ich dann aber auch wieder die Assets aufladen kann, ich kann sie verschlagworten, ich kann ihnen schon Alt- und Title-Tags geben, wo ich auch wieder zentral noch im Auftritt selber kann brauchen kann. Dann gibt es auch natürlich wichtig, die ganze Sprachversionen, die wir sauber trennen in dem CMS inne, und die Elemente können nachher auch wieder pro Domain eingesetzt werden, auf diesen Sprachen eingesetzt werden. Wir können kopieren, wir können vererben. Das ist alles eigentlich auch schon möglich, wo wir hier im Typo 3 haben.
Also für den Content Editor eigentlich alles möglich, was er machen will. Er kann von Domänen, Subdomains, Seiten, Seiteninhaltselemente, Navigation kann er vererben oder kopieren. Was ist denn der Unterschied zwischen vererben und kopieren?
Vererben, kopieren, das sind zwei ganz wichtige Elemente, die man wissen muss. Also auf der einen Seite habe ich vielleicht irgendwie einen Einleitungstext oder einen Fußtext neu auf einer Seite. Den hätte ich gerne auch auf einer anderen Seite. Dann kann ich den quasi kopieren, wenn er vielleicht gleich will haben oder wenn er dann vielleicht auf der anderen Seite will ein bisschen anpassen. Wenn ich aber jetzt ein Call to Action auf einer Seite habe und ich will auf einer anderen Seite auch den gleichen Call to Action haben und der bleibt gleich, dann tue ich einen sogenannten Referenzieren. Das heisst, wenn er an einem Ort ändert, ist er an 30 Orten geändert. Ja. Und so ist eigentlich die Referenz ist nur ein Verweis, dass das der gleiche Baustein ist wie auf einer anderen Seite. Und ich muss ihn einmal ändern, erfassen, und er ist überall eigentlich synchron die ganze Zeit. Und eine Kopie, die läuft aus dieser Synchronität raus. Wenn ich es dann am einen Ort ändere, ist es am anderen Ort nicht gemacht.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ich dann noch hatte, hier als Editor verwenden kann und damit spielen kann. Kann ich auch ganze Navigationsknoten mit allen Unterelementen vererben?
Genau, auch die sogenannten verlinken. Das sind dann die sogenannten Mount Points. Da kann ich eigentlich eine Oberseite kann ich mounten auf einen ganz anderen Baum, auf einen anderen URL. Also wenn wir von Bäumen reden und Weltkugeln, sind das eigentlich immer Domainnamen verschiedene. Und ich kann so einen ganzen Ast quasi mit einem so einem Mountpoint mounten, und der Vorteil davon ist natürlich, dass ich dann gerade automatisch, wenn dort auf dem Baum etwas ändert oder auf dem Knotenpunkt eine neue Seite dazukommt, eine neue Seite weggelöscht wird, dann ist das gerade
synchron. Titel geändert wird, also Inhalt geändert wird, das wird eins zu eins übernommen und ich ändere das einmal. Und das ist natürlich gerade für einen AGV oder für eine Uni St. Gallen, wo zwischen 25 und 50 verschiedene Subdomains, sage ich jetzt einmal, haben oder Einheiten haben, ist das einmal ändern und nicht 25 oder 50 Mal ändern ein extremer Effizienzgewinn für einen Editor.
Ja, es ist auch wichtig, mir hat noch nie ein CEO gefragt in einer Präsentation zum CMS in einem Pitch, wie lange haben meine Mitarbeiter, um die Seite zu bearbeiten. Ja. Fände ich eigentlich eine relevante Frage, weil gerade so, da reden wir jetzt schon ein bisschen so vom fein charakterisierten CMS-Eigenschaftsverhalten. Und da können oft nicht alle gleich mithalten. Mhm. Und das zeichnet sich natürlich dann schon aus. Habe ich lange zum eben so Content, wenn ich gerade so 50 Seiten muss bearbeiten und das sich vererbt. Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied.
Gut. Kann ich dann auch einen eigenen Header und einen eigenen Footer für die Domains erstellen und verwenden?
Ja, das ist auch etwas, das immer wieder aufklappt. Also zum Beispiel haben wir ein Unternehmen, die haben eine Unternehmensseite, eine Gruppenseite, und dann haben wir verschiedene Brands. Also dort haben wir eine Gruppenseite plus 5 verschiedene Brands. Und die verschiedenen Brands haben natürlich auch einen eigenen Fuß. Also das ist die Firma X, das ist die Firma Y oder der Brand X, Brand Y, Brand Z. Und wenn ich jetzt eine Seite von der Gruppe vererbe auf einen Unterbrand oder auf einen anderen Domain, dann würde er ja eigentlich, wenn er die ganze Seite vererbt, würde er auch den Fuß von der Gruppenseite übernehmen. Und das wäre ja dann falsch. Nur weil ich eine ganze Seite vererbe, dass dann der falsche Fuß würde angezeigt werden. Und das haben wir natürlich auch schon lange gelöst, dass wir eigentlich den Fuß auf der Weltkugel, also auf dem Domain, haben wir den Fuß einmal drauf, der vererbt sich nach oben. Und wenn ich jetzt eine ganze Seite klone oder vererbe auf einem ganz anderen Domain, dann weiss er, kann ich mit dem Höckli sagen, du den Fuß aber von der bestehenden Seite übernehmen und nicht den, den du bringst. Und das haben wir auch schon gelöst. Das ist auch so eine Feinheit, wo sehr oft die Leute reinlaufen dann im täglichen Umsetzen.
In der Umsetzung oder wo dann nochmal aufpoppen. Jetzt haben wir über Domänen und Seiten geredet, vererben und kopieren. Gibt es denn so etwas auch für Inhaltselemente auf einer Seite drauf, die ich verwende?
Wie meinst du das?
Also, jetzt haben wir darüber geredet, ganze Seiten. Die Seite besteht ja noch halt dann aus Content-Element. Ja. Und kann ich auch Content-Element auf dieser Seite drauf? Also ein Textblock, der dort ist. Oder eben ein Button oder irgend so etwas, kann ich das auch vererben.
Das ist klar, ich bin schon dort gesehen.
Bist du schon zu weit
gewesen? Ich kann das schon durch.
Hast du schon durch? Super.
Nein, ich mache ein Beispiel. Wir haben auf einer Seite haben wir 20 Elemente und die ersten 5 Elemente die will ich bestehen haben. Dann kommt zum Beispiel ein Call to Action, der ganz speziell ist, das 6. Element. Und dann kommen nochmal irgendwie 14 Elemente. Und dann kann ich also wirklich auch mit dem Referenzieren von diesen Elementen kann ich die ersten 6 anstellen, dann etwas ganz individuell Duells platzieren und dann noch wieder 14 Elemente bringen, überhaupt kein Problem. Und immer auch so, dass das wieder alles auf die Haupt-Originalquelle geht. Und das Coole daran ist bei Typo 3, wenn ich jetzt die Seite will überarbeiten und ich bin auf dem Backend auf dieser Seite und dann sehe ich gerade, stoppen mal schnell, das Content-Element hier ist jetzt gar nicht von hier, sondern das ist von dort. Und wenn ich dann dort aufs Bleistift klicke, sagt er mir, ich tue jetzt aber das Original bearbeiten und denke daran, das ist auf 20 Seiten drauf.
Jetzt haben wir hier immer von Kopieren und Vererben und Verlinken geredet. Duplicate Content kommt mir hier in den Sinn. Weil das sind ja alles jetzt Inhalte, die an mehreren Orten also immer wieder vorkommt und genau gleich aussieht.
Ja, Duplicate Content, das ist ja eins von den wichtigen Schlagwörter. Und dort ist es natürlich auch so im Typo 3, dass wir dort sehr gut können mit Canonical arbeiten. Ich mache vielleicht auch wieder ein Praxisbeispiel. Wir haben bei der Uni St. Gallen den Global Storage unten, wo wir jetzt zum Beispiel die News erfassen. Und bei der Uni haben wir 50 Institute und der Hauptauftritt. Und der Hauptauftritt schreibt News im Newsroom. Und die Institute schreiben News bei den Instituten. Und dann kann die Uni entscheiden, wenn jetzt ein Institut, ACA oder wer auch immer, eine tolle News schreibt, kann die Uni sagen, die News wollen wir bei uns auch anzeigen. Oder umgekehrt, die Uni schreibt im Newsroom eine super News und die ACA sagt, die passt genau zu unserem Institut und wir wollen die übernehmen. Das heisst, wir hätten jetzt beide Inhalte auf zwei verschiedenen Domains eindeutig und das ist dann so gelöst, der Owner, der kriegt den Canonical, das heisst, wenn die Uni von der ACA News nimmt, dann ist eigentlich die ACA der Canonical, den wir hinterlegen und umgekehrt wäre es dann noch eine Uni, die übernommen wird. Und so können wir sicherstellen, dass das wirklich auch so ist. Und beim Content vererben, wie wir es vorhin hatten, das haben wir zum Beispiel bei der AGVS so. Dort ist es so, dass zum Beispiel die rechte Seite, wo wir die Rechtsberatung haben vom AGVS Schweiz, haben 26 verschiedene Sektionen auch auf ihrer Seite, aber als Referenz. Und dann ist natürlich der Canonical die AGVS Schweiz. Also so kann man wirklich das komplex durchziehen.
Also komplex ist, glaube ich, das richtige Wort. wahrscheinlich ist das auch schwierig zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Was wir können sagen ist, was der wichtige Punkt hinter dran ist, die brauchen einen Partner, der während der Konzeption, während der Umsetzung genau versteht, was ihr machen wollt, damit das ihr noch hat, effizient mit dem System können entsprechend arbeiten. Also beim AGVS ist es so, dass wenn auf einer von diesen 26 Sektionsseiten etwas geändert wird, dann noch wird es übernommen, wenn es verlinkt ist und referenziert. Die haben aber auch individuelle Elemente, die individuell für eine Sektion entsprechend angepasst werden
können. Ich glaube, darum ist am Anfang so wichtig, oder, in der Konzeption, dass man die Architektur versteht, wo man arbeiten will. Weil es zieht sich eigentlich von den Requirements bis hinten noch in die Redaktion, müssen alle Bescheid wissen, nach welcher Taktik das wir fahren. Gerade wenn man dann auch noch Languages haben, oder? Dann ist es umso wichtiger. Auch dort ist es wieder, manchmal hast du nicht alle Sprachen in allen Ländern, sondern du hast Sprachen nur in gewissen Ländern und in gewissen Ländern hast du zusätzliche Sprachen. Das ist auch bei den Seiten so. Du hast vielleicht in einer Sektion nicht alle Seiten, die einen Hauptauftritt hat. Also die Architektur ist am Anfang extrem wichtig, dass wir das haben. Aber die brauchen einfach auch einen Partner, der mit euch zusammen das anschaut. Und du sagst es so schön, stellen wir doch lieber kritische Fragen am Anfang, als dass wir am Schluss die kritischen Fragen zwar elegant ausgewichen sind, aber am Schluss dann wie ein Boomerang zurückkommen. Weil es hat einmal einer gesagt, ich werfe einen Boomerang in die Luft am Montag zum Mittag um 3 Uhr. Bis heute noch warten, vergeben darauf, vielleicht ist es doch kein Boomerang gewesen. So, in dem Sinn, das Fazit von... das Fazit von unserer CMS-Geschichte, haben wir die schon zusammengefasst?
Ja, also zusammengefasst kann man sagen, die profitieren von zentral gepflegtem Content und zentralen Assets, was die Effizienz der Content-Editoren steigert. Mehrsprachige und regionale Seiten sind bezüglich SEO technisch super aufgestellt, weil wir dort den Duplicate-Content-Teil abdecken. Und eure Redakteure haben keine technischen Hürden, die sie sich dann noch überlegen müssen, wie sie das Problem, das jetzt gerade auftreten ist, noch technisch abbilden und lösen. Weil gerade Hyper.ai und wenn es richtig aufgesetzt ist, wie wir das machen, dann noch alle die Problemstellungen praktisch covered. Und wenn nicht, können wir, weil wir ja Open-Source-Technologie haben, noch vielmals dort noch Einfluss nehmen und das in Ordnung bringen.
Also. Das haben wir in Ordnung gebracht. In dem Sinn gehen wir zum nächsten Thema, zu unserem Lieblingsthema Secret. Yeah. Heute wieder ein Kläppchen auf, das wir machen. Das ist fast schon wie an Weihnachten, dass wir jedes Mal ein Türchen aufmachen. Was haben wir heute für ein Tool, welches Türchen tun wir heute aufmachen?
Das Tool, das wir heute anschauen, das heisst WebDiff. Das tun wir auch in den Shownotes verlinken. Das Tool ermöglicht mir, dass ich zwei Versionen von einer Webseite kann vergleichen miteinander und das listet mir noch auf, was für Unterschiede auf diesen zwei Webseiten vorhanden sind. Das heisst, ich kann die aktuelle Version von der produktiven Seite nehmen, die scannen und dann vergleichen nach dem Update auch wieder scannen und dann vergleiche dann die alte Version mit der neuen Version.
Und wie mache ich das genau? Also ich installiere das Tool und dann geht
es
los?
Also es ist eine Desktop-Applikation, die unter Mac und Windows läuft. Dort drinnen kann ich eine URL eingeben, also für den Scan 1 und für den Scan 2. Das Tool tut das noch abspeichern, was er gescannt hat. Oder ich kann eine Sitemap-XML-File einlesen und bis zu 100 URLs gerade auf einen Schlag scannen und noch dann miteinander vergleichen. Das Tool macht mir noch dann einen Report von den Unterschieden und ist aber natürlich nicht ein funktionaler Check, der dort gemacht wird, sondern es ist wirklich ein Vergleich von diesen zwei Seiten miteinander.
Also es ist eigentlich eine gute Ergänzung schon zu unseren Tests, die wir auch schon machen im Backend. Wir tun ja immer so Selenium-artige Tests auffahren, wo wir Vergleich machen und schauen, ob die Funktionalitäten gehen. Aber es ist gleichwohl eine coole Funktion, wo auch jeder schnell selber Tests machen kann, ohne dass jetzt schon so globale Tests aufgesetzt sind.
Also automatisiertes Testing, du hast jetzt gerade Selenium gesagt. Selenium muss ich, wenn ich irgendetwas ändere am Frontend von der Seite, muss ich gehen und alle die automatisierten Tests zuerst updaten, weil sonst funktionieren die ja nicht mehr. Die laufen in einen Fehler. Bei diesem WebDiff ist es einfach so, dass ich die URL eingebe, 1, die URL 2, wo ich das möchte vergleichen möchte. Und dann spuckt er mir aus. Also ich sehe dann ein Bild von der alten Seite, von der neuen Seite und sehe markiert in einem dritten Bild in Differenz pixelgenau, was verschoben worden ist. Also wenn es eine Änderung gegeben hat, am Stylesheet zum Beispiel, dann sehe ich das, falls dort plötzlich Abstände nicht mehr stimmen, Schriftgrößen und so. Dann habe ich einen SEO-Vergleich. Das Tool schaut auch im Code drinnen und vergleicht zum Beispiel Title-Tags, Description-Tags, verschiedene SEO-Parameter, tut die Links vergleichen auf der Seite drauf. Also sind die internen und externen Links noch gleich wie vorher, bei der vorherigen Version. Prüft der Quellcode, also das, was gerendert wird, ist das immer noch gleich oder was hat sich dort drinnen geändert? Und ich sehe sogar die Network Requests, die werden auch verglichen von der alten Version zu der neuen. Das heisst, das ist relativ ein pragmatischer Ansatz, um zu sehen, was hat geändert auf dieser Seite. Und weil ich weiss, da dürfte auf dieser Seite gar nichts geändert haben und ich habe einen Unterschied noch hatte, dann sehe ich sofort, Achtung, da ist wahrscheinlich irgendetwas lusch und ich kann dort drauf gehen und das anschauen. Ohne grossen Aufwand eigentlich.
Da habe ich natürlich eine Frage. Du hast vorhin gesagt, URL 1 und URL 2. Mhm. Jetzt wird ja der Update heute Morgen eingespielt. Ja. Wie komme ich an URL 1 von gestern? Habe ich das verpasst vorhin?
Gestern machst du den Scan 1.
Okay.
Dann speichert er das ab. Super. Und heute machst du den Scan 2.
Also ich muss vorbereitet sein darauf.
Ja, aber das. Nachdem was du das erste Mal gemacht hast, hast du die aktuelle Version. Und das nächste Mal musst du einfach den anderen Scan ausführen und wieder miteinander vergleichen.
Also es kann zweimal die gleiche URL sein, aber eine zeitliche Abfolge.
Genau, zeitlich. Perfekt. Oder ich habe ein Testsystem mit Produktivsystem. Ich kann auch ein Lokalsystem nehmen. Ich kann auch ein System nehmen, das geschützt ist nach außen, wo ich nur über mein Netzwerk drauf komme. Also das unterstützt mich ganz einfach beim Testen nach einem Update von einer Webseite, als ich gerade sehe, was dort geändert hat oder ob es irgendwelche Unterschiede gibt.
Was kostet mich das Gespässli? Würde jetzt alle sicher interessieren?
Speziell an dem Tool ist, entgegen von allen anderen Tools, die man heute kennt, die haben kein Abo-Modell. Eine Einer-Lizenz kostet 99 Euro, also für einen Platz. Und damit kann ich so viele Webseiten abscannen, wie ich möchte. Und es gibt noch eine Teamversion für 5 Benutzer, die 399 Euro einmalig kostet. Also von mir aus gesehen ein guter Betrag, also gut im Sinne von günstig ein guter Betrag, der mir hilft, extrem effizient noch hat, das Testing auf einfache Art und Weise können machen.
Ist da unsere Provision schon eingerechnet?
Ja, müssen wir mal fragen.
In dem Sinn sage ich, hey, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Es ist wieder sehr viel Wissen in sehr kurzer Zeit komprimiert worden. Könnt uns einfach kontaktieren, wenn ihr zu diesen verschiedenen Themen noch Fragen habt, gerade was die Multidomain und Multilanguage und das alles abgeht. Das ist sicher sehr, sehr intensiv, um sich auch
Schritt nach einem Blogbeitrag, den wir mal müssen
machen. Müssen wir vielleicht mal noch im Detail
ein bisschen grafisch darstellen.
Genau, mal ein bisschen erklären, wie es ist. Aber es lohnt sich, wenn man solche Gespräche am Anfang führt. In dem Sinn, was gibt es noch zu sagen zum Schluss? Wir wollen, dass ihr kommentiert, liken, teilt.
Genau.
Ja, das ist wichtig. Und dass ihr natürlich den Newsletter abonniert und es vor allem weiterverzählt. Mehr bleibt uns nicht zu sagen.
Vielleicht zum Newsletter abonnieren. Der Newsletter auf dem 2-Blog ist ein Reminder, dass wenn wir einen neuen Beitrag aufschalten, dass ihr dort eine Mail bekommt. Der CS2-Newsletter ist separat, wo wir regelmäßig verschicken. Kann man beide abonnieren?
In dem Sinn wünschen wir euch eine gute Zeit, bleibt gesund und gefräst. Tschüss miteinander.
Tschüss.